zur 40. Ausgabe, mittlerweile der 40. des Ostermexiko-Podcasts, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es stehen jetzt in den nächsten 17 Tagen 5 Pflichtspiele an und ja, wir sind ganz froh, dass wir jetzt zumindest bis zum nächsten Spiel nochmal eine kleine Atempause haben und hier ganz entspannt aufnehmen können. Und darum sind wir auch alle viermal wieder hier versammelt. Zum einen der Jan in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Und der Moritz in Köln.
Hallo.
Genau wie ich. Ich sitze auch hier in Köln. Ich bin der Lukas. Und ja, bevor wir starten, fangen wir dann doch nochmal mit unserem kleinen sympathischen Werbeblock an. Wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt, schreibt uns gerne auf Twitter unter @ausexil sind wir da zu finden. Oder schreibt uns eine Mail über exil@fortuna-podcast.de. Also freuen uns immer, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet.
Ja, gerne auch weiterempfehlen.
Genau, und gerne weiterempfehlen.
Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören schon mal.
Okay, wollen wir starten?
So.
Wunderbar. Ja, wir haben zu besprechen einen ziemlich glorreichen 3:2 Sieg der Fortuna gegen den SV Darmstadt 98. Ein Spiel, ja, wo man, glaube ich, hinterher sagen kann, erstmal gut, dass überhaupt gewonnen wurde, aber wie es dazu kam, da wollen wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen und mal ein bisschen genauer drauf schauen. Was war denn dein erster Gedanke bei der Aufstellung, Moritz?
Ja, das ist eben, dass er nicht sofort wieder abgerückt ist von seiner Idee aus dem vorherigen Spiel, neu eingeprobte Sachen mal auf den Platz zu bringen, wieder mit einer Dreierkette, fand ich so, ja, erstmal gut und hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, er versucht jetzt nicht nur irgendwie ein Ergebnis zu liefern, was befriedigt, sondern eben auch ein Spiel zu liefern, was befriedigt und eben sein den Kritikern ja, den Kritikern zu zeigen, dass es durchaus in der im Prozess ist, dass da was Neues entsteht oder neue Spielweise und so. Und deswegen war ich erstmal ganz positiv gestimmt, so ob der Aufstellung.
Das hatten wir ja gar nicht zugetraut.
Ja,
eigentlich davon ausgegangen. Ja, man kann ja halt sagen, dass für den Großteil des Spiels hatten wir auch recht. Also
ja.
Für 70 ja. Von den 90 Minuten stimmte das mit der Viererkette und so weiter und so fort. Am Anfang sah es noch ein wenig anders aus.
Da hat das, ja.
Ja, ich fand's auch bemerkenswert, als ich die Aufstellung dann gesehen habe und wie sich das am Anfang auf dem Platz sortiert, habe ich gedacht, huh, da setzt aber jemand alles auf eine Karte. Und ich meine, Herr Rösler stand ja auch, wie man immer mal wieder, wenn der Umschnitt der Kamera auf ihn war, auch gehörig unter Dampf. Also das war schon, glaube ich, selten so sehr unter Druck wie in diesem Spiel. Also habe ich selten so gesehen.
Ja, auch ein bisschen verständlich. Ich meine, den Druck hat er wahrscheinlich auch nicht verringert, dass dann ja wirklich auch noch beim Aufwärmen sich Kevin Dunn so verletzt hat. Mhm. Da kann man sich natürlich dann auch als Fortuna ziemlich glücklich schätzen, dass dann halt einfach mit Clara jemand reinkommt, dem man halt einfach absolut 100% genauso vertrauen kann und man dann ja wirklich auch wieder drei richtig starke Innenverteidiger halt irgendwie auf dem Feld hatte. Was aber mitnichten dazu geführt hat, dass man die Darmstädter irgendwie erstmal vernünftig vom eigenen Tor weghalten konnte. Sondern es ging dann ja eigentlich schon direkt mit, ja, nach ein paar Minuten, ich glaube so nach 5 bis 10 oder was, mit dieser Doppelchance irgendwie los, wo halt irgendwie jeweils zweimal ganz ähnlich irgendwie mit einem langen Ball einmal die gesamte Mannschaft halt irgendwie ausgehebelt wird. Und zweimal steht da ja irgendwie auch so ein bisschen André Hoffmann im Zentrum.
Ja.
Der sich da irgendwie ähnlich wie das ja irgendwie auch schon gegen Bochum bei der einen Chance in der ersten Halbzeit ist, wo dann der Bochumer irgendwie verzieht, sich halt irgendwie komplett im Timing halt irgendwie verschätzt.
Das kennt man so eigentlich nicht von ihm, ne?
Nee, das kennt man so wirklich nicht von ihm. Und ich weiß nicht, so ein bisschen lässt es einen irgendwie auch überlegen, ob er vielleicht fast ein bisschen zu früh nach seiner Verletzung jetzt irgendwie auch von Rösler schon wieder irgendwie reingeworfen wurde. Einfach, weil er sich da vielleicht auch einfach erhofft hat, ja, zum einen halt irgendwie ein bisschen mehr spielerische Klasse vielleicht irgendwie aus dieser mittleren Innenverteidigerposition irgendwie zu bekommen, weil eben der Aufbau ja so krankt und zum anderen aber auch, weil ja auch Rösler häufig angedeutet hat, dass es in der Mannschaft irgendwie immer noch an einer vernünftigen Hierarchie irgendwie fehlt. Mhm. Und ja, wenn da halt irgendjemand Führungsspielerqualitäten in dieser Mannschaft halt mitbringt und das einfach auch schon ist, dann ist es André Hoffmann.
Es gab aber auch nicht so viele Alternativen. Wenn er mit der Dreierkette spielen wollte, dann ist Hoffmann da eigentlich der logische Spieler in der Mitte. Aber es ist ja schon sehr eigen, wie einfach das dann da ging. Einmal der flache Pass durch die Mitte und dann nochmal dieser lange Ding.
Der andere ist ja noch bekloppter eigentlich.
Ja, wo alle so ein bisschen dran vorbeisegeln und eine katastrophale Stellungsspiel haben und Timing auch. Wer ja auch in die Kritik geraten war, schon gegen Bochum, ist Adam Bocek, dem man auch nicht zu Unrecht sagt, dass er seine Aufgabe da in der im defensiven Mittelfeld gegen Bochum und jetzt auch gegen Darmstadt nicht so gut nachgekommen ist. Und gut, diese Szenen und vor allem diese dicke 100-prozentige, wo der Darmstädter den Ball an den Pfosten setzt, zeigen halt sein Problem auf. Ja, also es sind halt diese Kontersituationen. Bocek ist halt in einem gewissen Alter, in dem wir auch sind. Und wir kommen auch nicht mehr so schnell hinterher. und da fehlt ihm natürlich einfach diese Grundgeschwindigkeit gegen ein schnelles Bochum oder eben gegen Darmstadt, die da die Szenen gut genutzt haben. Noch viel einfacher als Bochum das gespielt hat mit diesen langen Dingern. Und dann hat einfach Fortuna mega Glück, dass es nicht schon 1-0 steht.
Oder 2-0.
Oder 2-0. Fortuna, Darmstadt klar besser. Und so viel können wir jetzt schon mal sagen. So richtig hat sich das Kräfteverhältnis über die kommenden Minuten dieses Spiels nicht verändert.
Also ja. In der Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel hat ja Uwe Rösler diese ersten, ja, ich würde es mal sagen, knapp 20 Minuten erstmal, wo Darmstadt wirklich das Spiel eigentlich schon hätte entscheiden können, mit der Verunsicherung von Montag, die noch irgendwie daher rührte, dass man gerade 0-5 hat eingeschenkt bekommen, entschuldigt. Kann man irgendwie ein paar Minuten auch haben, eine Verunsicherung, aber das war mir ein Stück weit zu lang. Irgendwann muss man sagen, ey, neues Spiel, es steht hier 0-0 und das war schon beängstigend. Da habe ich wirklich nicht daran geglaubt, nach den ersten 20 Minuten, dass ich mich am Ende über 3 Punkte freuen kann. Aber wir greifen ein bisschen vor.
Ja,
ich
hätte gerne noch was zu sagen.
Ich wollte noch in die 25. Minute mal eben rein. Da steigt dann nämlich Adam Bocek relativ hart, ich weiß gar nicht gegen welchen Darmstädter, ein, also ein starkes Tackling. Und ich glaube halt, in dem Moment war es halt so, dass er auch gemerkt hat, das läuft hier heute falsch und wir müssen hier enger am Mann sein, mehr kämpfen. Und ich glaube, dass das so ein Zeichen setzt war, also was man vielleicht von Bocek da in dem Moment auch erwartet. Ist mir so aufgefallen.
Ja, ich würde noch mal was sagen zu den virtuellen Toren 1 und 2 für Darmstadt. es ist ja im Prinzip wieder in beiden Situationen das Gleiche gewesen, eine sehr ähnliche Situation gewesen, die beim Bochum-Spiel nach 3 Minuten für rote Karte und Elfmeter und das 1-0 für Bochum gesorgt hat. Und zwar, dass die Fortuna halt weiter aufgerückt war. Und dass ich halt auch glaube, dass das eben, weil es eben in der Rückrunde der Bundesliga-Saison ja unter Rösler auch durchaus so gespielt wurde, ne? Dass das Pressing relativ hoch war, dass die Innenverteidiger auch weiter mit hochrücken. Und es waren wieder beides genauso Situationen, wo halt Fortuna relativ hoch aufgerückt ist. Um dann, also die letzte Verteidigungsreihe, um dann eben in einem Ballgewinn zu erpressen. Aber es läuft halt beide Male, genau wie bei dem 1-0 gegen Bochum, läuft es halt komplett falsch. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko. Und da habe ich so das Gefühl, so der Offensivdrang, den Rösler da versucht zu wecken, der ist einfach noch nicht so defensiv so safe, dass man das eigentlich spielen kann.
So. Nee, das meines Erachtens ist das Problem halt woanders. Ja, genau. Das Pressing ist schlecht, und selbst wenn sie den Ball erobern sollten, ist der Ball ja sofort wieder weg.
Ja,
also weil du keine eigene Passsicherheit hast, bist du sofort in Kontersituation. Und du hast halt recht, die standen schon ziemlich hoch, und das ist ein bisschen das Problem dieser Kameraperspektive, dass man da keine gute Totale hatte, weil ich fand, dass das deutliche Zeichen für dieses Hochstehen war immer Pledel, der auf der linken Seite ja spielte und eben am unteren Rand des Bildschirms zu sehen haben und unfassbar hoch stand, bis man dann halt ja umgestellt hat um die 20. Minute rum. Das wirkte auch so sehr unangebunden, was der da gemacht hat, wie hoch er stand, und irgendwie hat auch keine Bälle da bekommen. Also war jetzt auch nicht klar. Man kann halt sagen, wenn du die Balleroberung hast, steht der auf der anderen Seite hast, steht der hoch, kannst du schnell den Ball rüber verlagern und dann hat er Platz. Aber das hat ja nicht geklappt. Und dann kommt halt diese Umstellung. Da gab es ja dann die Mutmaßungen, dass die Verletzung von Kastenmeier vielleicht nicht so schwerwiegend war, wie man zuerst gedacht, weil genau in dieser Zeit, wo sich Kastenmeier behandeln lässt, wird umgestellt, und das kam der Fortuna, sagen wir mal so, schon zu Pass. Aber ich möchte da jetzt auch Kastenmeier nichts unterstellen. Also.
Ja, also ich meine, natürlich, wenn man mit einer Dreierkette spielt, die gegen den Ball dann hinten zu einer Fünferkette werden kann, dann sollte das auch passieren. Und das hat tatsächlich Pledel nicht so umgesetzt, wie man es vielleicht von ihm verlangt hätte. Aber gut, das ist ja jetzt schon die 5. Lösung, die E-Lösung oder so ungefähr auf der Position. Also so langsam muss man dann halt auch einfach mal hoffen, dass da demnächst jemand anders im selben System auf der Position spielen würde.
Ja, Leonardo ist ja anscheinend noch nicht wieder bei 100%. Hat ja selber gesagt, dass er noch 5-6 Spiele braucht an Spielpraxis, um wieder richtig top zu sein. Aber er würde 90 Minuten durchhalten.
Aber immerhin hat er jetzt am Wochenende auch das erste Mal gespielt. Ja. In der zweiten gegen die zweite Mannschaft von Schalke. Leider wurde das Spiel verloren. Aber trotzdem kann man ja nochmal gerade mit so einem halben Auge auf die zweite schauen und da ganz froh sein, dass sie so eine tolle Saison spielen. Aber ja, auf jeden Fall scheint da jetzt ja langsam jemand zu einer Option zu werden, der auch wirklich eigentlich, wenn man sich anschaut, wie viel Fortuna da investiert hat und mit welchem Risiko man da jemanden geholt hat, bei dem klar war, dass er fast die gesamte Hinrunde ausfallen würde. Der muss halt einschlagen.
Ja.
Das wäre extrem, extrem wichtig. Und ja, vielleicht ist er dann ja schon im nächsten Spiel auch irgendwie eine Option für den Kader.
Hartherz ist auch wieder im Training. Also da tut sich was auf der linken Position. Und man muss auch sagen, dass diese Umstellung dann schon eine gewisse Stabilität geschaffen hat, die es vorher nicht so gab. Aber so richtig stabil war es nie. Und wenn man was zum Offensivspiel der Fortuna hören will, dann kann man auch die letzten Folgen gucken aber noch nicht. aber das war halt, es gibt dann auch so es gibt dann so eine 30-Minuten-Situation, die war halt wieder mal perfekt dafür, was da eigentlich nicht klappt. Appel kam, kriegt den Ball in der Umschaltsituation, spielt dann kurz auf Bozek, aber quer, ohne groß Raumgewinn, und dann verlagert Bozek den Ball halt nach rechts auf, ich glaube, es war Zimmermann oder dann oder Clara sogar, und dann ist der Ball aber halt auch da auf dieser rechten Seite und es gibt keinen Vertikalpass nach vorne, ist wieder alles horizontal und die Spieler rücken auch sofort auf, sodass halt die Spieler, die dann halt irgendwie dieses Quergeschiebe da machen, keine Anspielstation mehr haben. Das kann Darmstadt sehr gut aufnehmen, zustellen und fertig ist das. Also das ist schon Ja, wie gesagt, das haben wir ja schon tausendmal gesagt. Ne? Da hat sich jetzt nichts geändert.
Ich habe dir tausendmal gesagt.
Ja, man kann halt wieder sagen, dass Appelkamp natürlich jetzt nicht die knalle Vertikalpässe gespielt hat, aber angesichts der Passunsicherheit dieses Vereins kann man schon mal sagen, dass er schon ordentlich Pässe gespielt hat, die auch fast alle angekommen sind. Also er hat eine 94%. Weit über 90-prozentige Passquote. Angesichts dessen, was da sonst immer so geleistet wird mit dem Ball am Fuß, finde ich das schon mal bemerkenswert. Klar, da sind auch Sicherheitspässe bei, aber das möchte ich ihm jetzt nicht härter auslegen als allen anderen.
Ja. Ja, und gerade in der Situation, in der man sich gerade befindet, muss man ja auch erstmal sagen, hey, wenn man die Sicherheitspässe auch erstmal alle anbringt, sorgt das auch schon mal zum Fall dafür, ja, dass man irgendwie einigermaßen stabil ist und die Partien irgendwie offen hält. Und das ist ja im Grunde genommen auch genau das, was dann da durch die Umstellung ja irgendwie auch passiert ist. Und dann so auch ein bisschen das, was ja irgendwie auch in, bis auf, wenn man jetzt mal das Regensburg-Spiel ausklammert, in den ganzen anderen Heimspielen irgendwie passiert ist, dass man es halt irgendwie geschafft hat, den Gegner halt auf sein eigenes Niveau runterzuziehen und ja, sich damit halt irgendwie die Möglichkeit zu schaffen, durch die individuelle Klasse, die es dann ja trotzdem irgendwie im Kader gibt, dann ja, das Spiel halt trotzdem irgendwie noch für sich zu entscheiden. Aber ja, auf jeden Fall hat es dann mal dafür gesorgt, dass dann bei aller weiterhin bestehenden Instabilität die Partie dann ja eigentlich bis zur Pause mehr oder weniger so vor sich hingeplätschert ist. Also so wirkliche wirklich es gab große noch, Gelegenheiten gab es ja dann irgendwie auf beiden Seiten nicht mehr.
Es gab immerhin eine Situation, in der sich Pripp mal gut durchgesetzt hat und mal eine Flanke gebracht hat. So, also,
ja. Ja, okay. Ich habe mir ja nur eben gerade gedacht, vielleicht sollte man einfach das Trinkspiel machen, immer wenn das Wort, die Begriff individuelle Klasse fällt, muss man Killepitch trinken oder so, weil das ist auch so ein bisschen immer sehr Notbehelf, um zu erklären, warum dann doch nochmal was funktioniert, weil alle anderen Dinge wirken nicht so, als ob da mal, ob da irgendwas strukturiert passiert.
Ja, aber man also hätte tatsächlich mit einer total unverdienten 1-0-Führung dann doch noch in die Pause gehen können.
Ja, aber die Fortuna weiß ja, dass die Pause egal ist. Wenn man unverdient irgendwann in die Kabine geht, dann nach 90 Minuten.
Ja.
Das hat sie wirklich bravourös hinbekommen.
Auf jeden Fall. Deshalb, in der zweiten Halbzeit gibt es auf jeden Fall 5 Tore zu besprechen. Dann springen wir doch mal erstmal zu den Wechseln, die dann direkt stattgefunden haben. Also man musste ja, na gut, das ist jetzt in den letzten Spielen immer dieselbe Leier, aber um nach vorne was zu bewegen, war es schon ganz gut, fand ich, dass Ofori gekommen ist. Ja. Auch wenn sich das im Nachhinein dann als,
ist auch diskutabel,
würde ich sagen. Ja, genau. Also den Wechsel habe ich schon begrüßt und Morales ist wieder zurück.
Ja, fand ich auch ganz gut, dass der feine Techniker Alfredo Morales für Botzek gekommen ist. Stimmt, schöne Grüße an den Sky-Experten Thorsten Matuschka vom Montagabend.
Das war mein Lieblingsspruch neben Ecke Zimmer. Ah, das kann er eigentlich besser. Das war jetzt nicht mehr in diesem Spiel, sondern in einem anderen. Aber ja, fantastisch.
Ja, stimmt, der feine Techniker. Also, ja, nee, aber fand ich schon gut, dass er zur Halbzeit dann direkt mal doppelt gewechselt hat.
Pledel ja auch nach der Umstellung dann nicht wirklich besonders eingebunden. Wobei, über wen kann man das schon groß sagen? Aber ja, und ich fand auch Botzek, das, was Jan vorhin gesagt hat, hat jetzt, also im Bochum-Spiel fand ich irgendwie noch freakiger als alles andere, um da jetzt mir Einzelurteile zu erlauben, aber ich fand, jetzt hat er tatsächlich mal eine schwächere erste Hälfte. Ich finde aber generell die Saisonleistung von Botzek ziemlich gut.
Auf jeden Fall einer der besseren diese Saison.
Stabil. Ja, aber dann kann man ja trotzdem sagen, wenn er eben nicht den besten Tag hat oder eine Phase hat, wo er nicht so stark ist, keine Ahnung, ich habe jetzt die 100 Meter Sprintwerte von Morales und Botzek nicht nebeneinander liegen, kann mir aber auch vorstellen, dass das auch ein Argument ist, was ich eben gesagt habe, dass Morales da vielleicht einfach noch das Zehntel mehr auf den Platz bringt und das dann vielleicht genau das war, was Rösler da sehen wollte. Und dass das schnelle Rückwärtsbewegung wichtig werden würde, sah man dann auch direkt in der 51. Minute, als nämlich Darmstadt 98 über rechts kommt, durch ist und dann klarer nicht so schnell zurückrückt und dann das Tor fällt für Darmstadt.
Tja. Irgendwie war es ja da auch nicht, wenn man die gesamte erste Hälfte darunter legt, aus heiterem Himmel war es nicht.
Ja. War schon auch eigentlich verdient und natürlich stark verarbeitet,
muss man sagen. Auch super starker Laufweg, genau. Ja, also, diese Kombination von dem Laufweg, der halt dann erstmal den Pass quasi bestimmt und dann eben auch den Ball aus in der Position halt so mit links irgendwie dann noch unter die Latte zu verarbeiten. Ja. Also ganz stark gemacht von Seta Dursun. Wirklich,
der empfiehlt sich für Höheres. Ne? Er denkt ja auch, er ist schon mit einem Bein in der türkischen Nationalmannschaft. Ja.
Ist er nicht schon?
Ich glaube, bisher
noch. Ich dachte, er wäre schon.
Keine Ahnung, vielleicht weiß ich
nicht. Karaman und er haben sich so begrüßt, ob sie sich da.
Ja, die kennen sich auf jeden Fall.
Aus der Nationalmannschaft. Ja, gut. Und irgendwie war ich mir schon gedacht,
Also ganz ehrlich, als das Tor fiel, war mein Gedanke, oh Gott, jetzt geht's dahin. Also so wie das Spiel bisher gelaufen war, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Fortuna da jetzt irgendwie eine Reaktion zeigt und auch so wie die letzten Wochen gelaufen waren. Von daher...
Würdet ihr denn, dass er dann kam, als Reaktion bezeichnen oder einfach nur Hennings wämst den Ball in den Winkel?
Ja, es geht ja bei dem...
Es geht ja auch darum, wie der Freischuss erstmal entsteht. Also der Freischuss... den du da jetzt angesprochen hast, der entsteht ja eben dadurch, durch eine von meinen Lieblingsaktionen, die es ja in dieser Saison bisher so gibt. Und das ist halt das unglaublich starke Absprinten von Pässen von Shinta Appelkamp, der da halt super stark dazwischen spritzt. Das ist schon in den Spielen davor immer mal wieder vorgekommen. Und der dann halt einfach einmal komplett durchmarschiert, dann man muss dann ganz ehrlich sagen, er trifft dann vielleicht nicht ganz die richtige Entscheidung, weil er dann vor dem Tor nicht nochmal abgibt. So, da hätte, ich glaube, Hennings wär frei gewesen, der dann, aber letztendlich wird er dann halt gefoult. Und es ist dann alles Makulatur, weil einfach dann Hennings hingeht und diesen Freischuss halt wirklich wunderschön in der Mauerecke versenkt. Auch da nochmal vielen, vielen Dank an Darmstadt, die halt wirklich ihren allerkleinsten Mann genau an der Stelle in der Mauer aufgestellt haben, über die Hennings dann drüber schießt.
Ja, also der hätte irgendwo stehen können in der Mauer.
Aber guck dir das mal an, das ist halt großartig. Einer ist halt wirklich, einer in der Mauer ist halt einen Kopf kleiner als alle anderen und der steht ganz außen. Ja, und dann für Hennings Fuß ist es wirklich genau der richtige Mann. Also, und Henning schießt auch wirklich nur genau die 2 Zentimeter über diesen Kopf drüber. Da passt schon alles.
Ja, aber ja, was du vorhin sagst mit Appelkamp, das fand ich auch, finde ich total stark. Also, das ist ja, man hat ja immer die Hoffnung, dass sich so Spieler entwickeln und was werden und so. Das hat jetzt gerade so, nachdem man so, ich weiß nicht, wen es sonst so mal gab, Tugrul Erat, Tim Golli oder so Leute, wo man jetzt echt das Gefühl hat, boah, der bleibt halt dran, der wird halt besser und der bringt halt auch schon was. Also so dieses, ich habe mir halt aufgeschrieben, Appelkamp schaltet um, weil der das halt quasi alleine, also ich habe das Gefühl, der macht halt alleine das Umschaltspiel von Fortuna in dem Moment, weil er den Ball gewinnt und
er ist halt auch der Einzige, halt der halt diese Qualität hat halt. Ne? Ja. Wirklich irgendwie, wenn ich mal so auf das Mittelfeld schaue, ist ja der Einzige, der halt auch wirklich ein starker Pressing-Spieler ist. Und das ist ja auch einfach, glaube ich, einer der Gründe, warum eben diese Taktik von Rösler halt nicht funktioniert. Weil es einfach diese Pressing-Spieler im Kader halt nicht gibt.
Und ich kann Kripp da ganz schlecht einschätzen eigentlich, weil der ist ja auf so außen so ein bisschen, ich will halt eine andere Position.
Ja, ich meinte jetzt war jetzt mein Blick, glaube ich, auf die bisherige Saison. Also irgendwie... Ja. Ne, Pledel, Borello kann man da, glaube ich, nochmal zu aller Vorderst nennen, haben da halt einfach nicht so besonders gut funktioniert. Auch bei Peterson sah das mal ab und zu ganz gut aus, aber auch den hat man jetzt noch gar nicht so viel gesehen. Ja, ich meine, auch Kutris soll ja ziemlich schnell sein. Vielleicht kommt da ja auch wirklich auch durchaus noch was. Es ist zu hoffen. Aber auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schön, irgendwie diese Aktion jetzt von Appelkamp gesehen zu haben und dass dann auch mal wirklich was daraus entsteht. Hat mir richtig gut gefallen.
Ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist unmittelbar nach dem 1:1 versammelt sich ja im Prinzip zum Glückwunsch die gesamte Mannschaft. Und da soll ja auch nach dem 0:5 in Bochum sich ohne das Zutun von Rösler die Mannschaft zusammengesetzt haben und mal gesagt haben, so geht es nicht weiter. Ja. Also das fand ich ein sehr schönes Zeichen in dem Moment.
Ja.
Und da sieht man irgendwie auch nochmal deutlich, also ich finde, genau, wo du das ansprichst, ne, die Mannschaft jubelt da zusammen, man macht halt kurz diesen Kreis und du siehst halt deutlich, wer die beiden Wortführer da sind. Ne? Mhm. Das sind Hoffmann und Edgar Pripp. Mhm. Also fand ich auch einfach spannend, das zu sehen, weil das irgendwie auch so ein bisschen so das bestätigt, was man natürlich irgendwie immer hört, dass das die Führungsspieler seien oder dass man auch Pripp ein bisschen dafür geholt hat, um halt da in diese Mannschaftsarchitektur halt irgendwie noch ein bisschen Führungsstärke halt irgendwie reinzubringen.
Ja, aber wie so häufig kann man auch hier wieder in die alten Folgen hören. Danach nimmt Fortuna jetzt den Schwung nicht mit, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, sondern es passieren wieder Dinge, die man in dem Spiel schon gesehen hat, nämlich dass vor allem Darmstadt auf rechts durchkommt und die Fortuna-Abwehrreihe leider etwas anfällig wirkt. Also so Momentum aufbauen, das hat die Mannschaft auch noch nicht so richtig verinnerlicht.
Nee, obwohl Herr Rösler so ein Fan vom Momentum ist.
Und ich glaube, er hat sogar auch gesagt, dass sie das aufgebaut haben. Aber dann vielleicht erst später im Spiel. Es gab auf jeden Fall einen super Zwischenruf von Rösler, weil er irgendwann gebrüllt hat, Männer, Fokus!
Der Rösler der Woche, Männer, Fokus.
Männer, Fokus, das ist der Rösler.
Oh ja, den sollten wir küren. Den
Stimmt, Rösler, das sollten wir als neue Kategorie einführen.
Ja, den Rösler der Woche. Kann mir gerade auch sehr gut vorstellen, Potenzial, dass das ab nächster Woche eine bestehende Kategorie sein wird.
Mal sehen.
Vielleicht muss man die auch relativ bald wieder anstampfen. Genau.
Aber auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass tatsächlich danach ja Darmstadt wieder zu Chancen kommt und man wieder mal einem an diesem Tag wirklich überragenden Florian Kastenmeier danken kann, dass dann noch eine Weile erstmal 1:1 steht. Aber nur eine Weile. Dann kommt nämlich der obligatorische Elfmeter, ohne den wir ja eigentlich aus so einem Spiel nicht mehr rausgehen wollen, oder?
Wobei das ja eigentlich eher so eine Auswärtsspielsache ist, also die dann Sachen vermischt haben, ich weiß es nicht.
Ich meine, der hat doch schon mal gegen Würzburg noch einen in der letzten Minute gehalten, also es kam
ja
schon.
Ja, der wurde dann gehalten, das stimmt.
Genau, aber, ja. Ja, stimmt, diesmal wurde dann nicht gehalten. aber also ich muss ganz ehrlich sagen, wieder mal in einer 1:1-Situation stellt sich jemand, der nicht fürs Verteidigen aufgestellt ist, sehr dämlich an. Also Kelvin Ofori, sorry. Der ist zwar wirklich noch ein sehr junger Spieler, aber ja, was willst du denn da erwarten, wenn du so dahin gehst? Es wird halt ein Elfmeter.
Ja, ganz generell beginnen dann ja irgendwie so die großen Minuten des Kelvin Ofori. Also irgendwie danach steht er ja dann eigentlich fast bis zum Spielschluss irgendwie ständig im Fokus an beiden Enden des Platzes. Aber ja, ist natürlich, genau wie du das sagst, extrem ärgerlich, da irgendwie so hinzugehen, auch unnötig. Und ja, irgendwie dann auch mal ganz befriedigend halt einen Elfmeter gegen sich gepfiffen zu bekommen, an dem man viel nichts zu kritisieren hat.
Außer den eigenen Spieler.
Ja, ja, aber es war schon eher... Ja, kann man Elfmeter kategorisieren. Aber es gibt halt so Elfmeter wie zum Beispiel das gegen Bochum, wo ich mir denke, ja, außer Lu, du hast das Spiel bis anders gesehen, aber wo ich denke, ja, okay, das ist einfach so, ne? Aber das war wieder so eine Kategorie dämlich.
Ja,
und ja, da regt man sich dann schon auf und dann, ja, hält Kastenmeier denn nicht, ne? Von wegen Vertragsverlängerung und so.
Ja, also ich meine, ich hoffe nicht, dass er in den nächsten Wochen noch beweisen kann, dass er ein Elfmeterkiller ist. Vielleicht sollte man einfach mal probieren, diese Elfmeter grundsätzlich zu vermeiden.
Das wäre auf jeden Fall was, ja. Wobei er ja dann kurze Zeit später beweist, dass er ein Killer ist, auf jeden Fall, in angesprochener Situation. Wo er unheimlich stark auch im 1 gegen 1 noch den Arm rüberwischt und den also wirklich.
Was eine Parade.
Wahnsinn. Das
ist krass, ja. Also der Ball geht über seine rechte Schulter.
Genau.
Und er fasst mit seiner linken Hand über den Kopf diesen Ball noch weg.
Das ist der Wahnsinn.
Das ist total krass. Also das sieht man in der direkten Bewegung, sieht man das gar nicht, weil man denkt, okay, der hat den irgendwie an die Schulter bekommen oder so. Aber in der Wiederholung, das ist einfach, also die Geschwindigkeit hätte ich gar nicht, um da irgendwie auf der, also der ist ja auch direkt vor ihm, der Darmstädter, das noch so zu machen. Also klasse Reflex. Ja. Kann man vielleicht auch mal das Torwarttrainerteam vielleicht positiv mal kurz benennen. Ja. Und mal eine Frage stellen, die wir nicht beantworten können. Vielleicht machen die einfach auch gutes Training. Und weil Carsten Meyer in allen Belangen, Strafraumbeherrschung, Ball am Fuß war ja immer ganz gut, aber halt auch im 1 gegen 1 sich wirklich nochmal deutlich gesteigert hat.
Auf jeden Fall. Und ich meine, was der Junge einfach für ein Selbstvertrauen mittlerweile hat, das zeigt ja auch einfach, was wir ja letztes Mal schon angesprochen haben, wie gut er einfach das Spiel gegen Hannover weggesteckt hat. Und jetzt, also, es ist einfach auch schön zu sehen nach so einer Parade, so ein Jubel, wie als hätte er gerade ein Tor gemacht. Also, es ist schon toll. Also, hätte ich letztes Jahr nicht für möglich gehalten.
Ja, und hätten wir, glaube ich, auch wirklich noch, ne, also auch zu Saisonbeginn haben wir ja auch durchaus einen Fokus in unserer Betrachtung auf die Problemposition Torwart gelegt. Und ja, das steht ja einfach überhaupt nicht mehr zur Debatte. Ist wirklich schön zu sehen und deswegen auch nur verständlich, dass jetzt ja anscheinend im Verein durchaus einiges bemüht wird, um mit ihm zu verlängern.
Ja, hoffen wir das Beste.
Dann
ja,
kann man natürlich auch sagen, dass die Fortuna natürlich eigentlich die Perspektive haben muss, Spieler dann zu verlängern, bevor sie richtig gut werden. Diese Gefahr ist natürlich, dass die Fortuna das macht und halt schlechte Spieler verlängert, die dann gar nicht besser werden. Aber na gut, das ist jetzt egal.
Ja, aber ja, man muss ja sagen, wenn er da diese Pranke nicht raushaut, dann kommt Fortuna auch nicht mehr zurück. Also es ist halt ein entscheidender Punkt gewesen, dass er da hält.
Wobei sie ja trotzdem auch mehr oder weniger aus Versehen zurückkommen. Ja, also ich habe mir dann auch danach noch aufgeschrieben, dass sie überhaupt nicht, also auch mit dem Ball dann, nicht nur eben die Umschaltsituation von Darmstadt und so, sondern auch mit dem Ball auch überhaupt nicht offensive Lösungen finden als Antwort auf das Pressing, was Darmstadt macht. So, ne? Also es ist die von dem Offensivpressing der Darmstädter haben die sich auch komplett beeindrucken lassen und haben es geschafft, dann da tatsächlich die erste Pressinglinie zu überspielen, um dann irgendwie Räume zu haben oder so. Also vielleicht hat auch Darmstadt das einfach sehr gut gemacht und ist da sehr gut angelaufen. Aber das fand ich auch total erschreckend. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir dann denke, ja, dann war das, letztes Jahr gab es halt einen Karl Eihahn, der dann da irgendwie mit Stöger zusammen ziemlich lässig da Pressinglinien ausgehebelt hat und die fehlen jetzt halt und die Innenverteidigung oder generell die Verteidigung, auch wenn sie jetzt ein paar Spiele auch mal gut gestanden hat, aber da funktionieren einfach die Abläufe nicht und ja, dann fällt aber trotzdem das 2-2.
Also was man mit Sicherheit sagen kann, ich konnte den Markus Anfang, Trainer von Darmstadt, in der Pressekonferenz nach dem Spiel schon total verstehen. Der war sehr geknickt und meinte, heute hätte sich halt einfach nicht die bessere Mannschaft durchgesetzt. Das muss man leider anerkennen. Ja,
also geknickt ist ein bisschen euphemistisch. Ich glaube, er hätte am liebsten irgendwie gehauen.
Ich glaube auch. Der war so richtig angepisst.
Ja.
Ich habe also.
Ja, das zufällige 2-2, also ein Freistoß, wo es dann nochmal zu einer zweiten Flanke kommt, aber von Zimmermann, die dann so ganz unglücklich vor dem Darmstädter Spieler auftitscht, sodass Karaman da noch mit seinem Hinterkopf rankommt. Trotz allem, immerhin hat er da gestanden, ne? Und dann steht es 2-2.
Das ist schon ein, also wenn man das Tor so an sich sieht und dieses Spiel ausklammert, das ist schon ein geiles Tor.
Ja,
voll. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon ganz geil. Das gucke ich mir gerne nochmal an.
Ja, man kann, glaube ich, auch den Torwart nicht ganz von der Verantwortung
sprechen. Ja, der kommt ja so.
Also,
stellt sich einfach so direkt vor Karaman. Und
ja. Also so. Ja. Obwohl ich glaube, dass diese Flanke da halt so auftitscht, das ist halt auch für den Torwart unbequem. So.
Die hat einen komischen Bogen, die Flanke.
Ja, genau.
Sehr merkwürdig, ja. Da hat der Zimmermann irgendwie komisch getroffen und dann hat die so einen komischen Drall irgendwie.
Nee, den wollte er genau so.
Den wollte er genau so. Und Karaman, ich glaube, Karaman wollte es ja wirklich genau so.
Ja,
aber dass es halt klappt, das ist tatsächlich ganz fantastisch. Und danach ist aber, also danach habe ich mir aufgeschrieben, dann kommt Prip, geht raus, Kownacki kommt, sollte nochmal wichtig werden. Dann schreibe ich mir auf, Fortuna ist sehr offen. Diese Fehlpässe, so häufig schlecht geschossen, wenn man mal wirklich mal stramm spielen würde. Das waren dann immer so Abtropfdinger, wo der Pass irgendwie unsauber ist und einfach nicht mehr mit einer gewissen Schärfe gespielt wird, wo man
was meinst du mit nicht Fitnessfragen mehr?
Stellen kann. Ja, okay, das ist ein Argument, dass es immer so ist. Aber, boah.
Flanken in die Hände des Torhüters.
Ja. Ofori muss nach rechts spielen, schießt aber ab.
Boah, das ist wirklich dann irgendwie auch mal so eine Szene. Ich meine, wir haben jetzt eben, als wir Kastenmeier für seine Parade so gefeiert haben, gar nicht drüber gesprochen, dass das eigentlich ja auch fast, dass es ja eigentlich auch ein virtuelles Tor ist, das einfach daraus entsteht, dass einfach Ofori, als er am rechten Flügel den Ball bekommt, einfach komplett ausschaltet. Also, ne, er ist einfach überhaupt nicht präsent und dann ist halt der Ball weg und Fortuna wird komplett in der Aufbewegung halt irgendwie von Darmstadt da getroffen, einfach weil der da komplett abschaltet. Und ja, auch in der Situation ist ja eigentlich wirklich eine richtig gute Gelegenheit. Rechts ist halt Hennings komplett frei, wenn er da durchlegt. Das ist schon eine richtig gute Chance und dann schließt er halt ab und er hat halt einfach keinen guten Abschluss. Ne? Also wir haben jetzt wirklich schon in den wenigen Spielminuten, die Ofori bisher für Fortuna gespielt hat, schon sehr viele Abschlüsse von ihm gesehen. Vor allem auch immer gerne die aus 22 Metern in den Verteidiger mit der Innenseite und so weiter. Und die kommen halt weder hart noch präzise genug, als dass man das irgendwie weiter verteidigen sollte.
Vielleicht ist Ofori findet ihr denn in der Marcel Sobotka Trainingsgruppe, wenn es um Torschuss geht.
Ja, das kann natürlich sein.
Das mag sein. Wahrscheinlich die Axel Bellinghausen.
Da war schon Zimmer.
Letztes Jahr. Nee,
also,
das war schon vorletztes Jahr.
Abschlusstraining mit Axel Bellinghausen.
Also, wir haben ja jetzt einen neuen Rasen in der Arena. Ne? Der rutscht da zwar weg, aber auf dem Rasen kann man es da nicht schieben. Aber er muss den Ball halt rüberlegen. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wir sprechen jetzt so locker flockig, weil wir wissen ja, dass da noch was kam. Ja. Wenn das halt beim 2:2 bleibt, ey, diese Situation, die hätten wir heute noch ein bisschen ausführlicher besprochen.
Ja, wobei du auf der anderen Seite sagen musst, auch ein 2:2 wäre ja eigentlich irgendwie okay gewesen.
Ja. Kann man so und sagen. Ja.
Ich wollte jetzt nochmal fragen, weil findet ihr denn, dass Ofori quasi eine Daseinsberechtigung im Kader und dann auch auf dem Platz hat?
Das ist eine sehr harte Worte, die du da benutzt.
Ja.
Man kann es auch anders formulieren, sollte er vielleicht mal bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so gut, also ich habe da jetzt irgendwie auch schon sehr, sehr viel drüber nachgedacht, einfach weil man ja bei dem immer sieht, so, das sind halt unglaublich viele Anlagen da, aber er ist halt einfach jetzt in den anderthalb Jahren, die er da ist, noch komplett derselbe absolut rohe Spieler, der halt gewesen ist, als er hergekommen ist. Und ihm würde es, glaube ich, wirklich gut tun, halt mal konstant zu spielen und irgendwo zu spielen, wo es halt nicht so dramatisch ist, wenn er halt krasse Fehler macht. Und ja, gut, da wäre natürlich irgendwie das mit der zweiten Mannschaft irgendwie eine Option. Aber ich würde irgendwie auch so, ich würde auch ein bisschen denken, ich meine, der Vertrag läuft noch anderthalb Jahre. Man könnte natürlich jetzt auch im Winter überlegen, ob man ihn halt irgendwo hin ausleiht, wo das Niveau vielleicht ein bisschen höher ist. Also vielleicht irgendwo in die dritte Liga oder auch noch zu einem anderen Zweitligisten oder so. Aber was ich mir eigentlich, wenn ich mir anschaue, was für ein Spieler Ofori ist, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass der halt innerhalb von kurzer Zeit extrem viel dazu lernt. Und deswegen würde ich mir eigentlich fast wünschen, das wäre so ein bisschen mein Gedanke, dass wenn man weiter von ihm überzeugt ist, dass man vielleicht versucht, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, also der Vertrag läuft, wie gesagt, noch bis 2022, dass man den Vertrag verlängert und ihn dann halt für anderthalb Jahre ausleiht.
Also ich sehe das aus folgendem Grund ein bisschen kritisch. Und ich würde halt diese von wegen, lass ihn mal ein paar Wochen in der zweiten spielen, vorziehen. Erstens hat man ihn dann zur Verfügung und zweitens, wenn man sich überlegt, was für Trainer sind in der zweiten und dritten Mannschaft unterwegs? das sind so alles Friedhelm Funkel-Menschen, die alle eher darauf achten, was kann, arbeitet dieser Spieler defensiv mit. Das sind keine Leute, die junge Talente fördern. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt und das stimmt wahrscheinlich.
In der zweiten und dritten Liga.
Ja, genau, weil die halt eher, es ist eher Fußball, der darauf ausgelegt ist, hinten dicht zu machen. Sogar in der ersten Liga so ein bisschen so. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du einen Verein findest, wo Ofori diese sicheren Einsatzzeiten bekommt, weil er eben diese defensiven Probleme hat. Und Uwe Rösler ist halt, das finde ich eigentlich bei dem sehr sympathisch und gut, der hat den Mut, Spieler zu entwickeln, auch wenn es riskant ist. Und das Ofori ist ja das beste Beispiel, der halt schon seine Einsatzzeiten bekommt. Und ich glaube, in der zweiten hat man halt den Vorteil, dass man das kontrolliert, dass man ihn einsetzen kann, wie man das gerne möchte, ihm Spielpraxis gibt und ihm eine gewisse Wettkampfhärte mitgeben kann. Das ist natürlich auch keine Garantie. Klar, Oberliga ist halt auch die Qualität eine andere und so weiter und so fort. Aber bei einer Laie, ich sehe halt nicht, dass er bei einem zweiten, Drittliga-Verein, zumindest die, die ich so vor Augen habe, dass er da viel Einsatzzeiten bekäme. Da bekommt er genau die Einsatzzeiten, die er jetzt bei der Fortuna hat. Und da ist es besser, wenn man ihn halt im Vereinssystem lässt und ihm anderweitig Spielpraxis gibt.
Also ich sehe das auch ähnlich wie du, Jan. Also ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass er gegen Darmstadt, das hat mich dann, nachdem ich die Leistung auch gesehen habe und das nochmal neben die ganzen Spiele, die wir jetzt von ihm schon besprochen haben, gehalten habe, hat mich auch im Nachhinein dann auch wirklich überrascht, dass er 45 Minuten bekommen hat.
Nicht? 44-30 hat er bekommen. Ist ja wieder.
Ach so, stimmt. Er ist ja nochmal ausgewechselt. Boah, das war ja schön. Ja, ja. Genau. Aber unabhängig davon, wenn er jetzt weniger spielt, der kann ja am selben Wochenende auch noch in der zweiten dann spielen. Also, dass man ihn halt auf der Bank hat für Kurzeinsätze und dann hätte er noch prima gegen Schalke mehr Zeit bekommen können. Also ich würde ihm auch einfach mal ein paar Spiele in der zweiten geben.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht so. Also du kannst jetzt gerade mit den Covid-Protokollen
ach so.
Genau, halt irgendwie eben leider immer nur für, also dann halt, ja genau, also entweder nur der ersten spielen oder für die zweite. Ich glaube, ja. Da musst du ja
aber Kutris hat auch für die zweite gespielt.
Ja, dann spielt er wahrscheinlich. Der war doch im Kader. Für einen Spieler kannst du das wahrscheinlich dann machen mit den Testungen und so weiter.
Ja, also auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie groß die durch.
Vielleicht dann irgendwie mit einem gewissen Vorlauf oder so. Naja, okay.
Ja, keine nicht, Ahnung.
Was, eigentlich müssten ja bei alle getestet sein.
Vierte Liga auch. Ich weiß nicht,
ja, das wie das weiß da ich jetzt nicht. Ja. Ja, aber dann wäre er ja nicht das Risikoproblem. Nur, ah ja, gut, er kommt dann wieder.
Nee, also bei Kutris ging es ja anscheinend, wenn es jetzt tatsächlich nur um einen oder zwei Spieler geht, dann hoffen wir ja, dass Kutris bald dauerhaft in der ersten Mannschaft im Kader steht. Und dann wäre ja Ofori dieser Wanderer zwischen den Welten, könnte man durchaus mal machen.
Ja, auch ein meine Info kam jetzt halt einfach daher, ja, dass das bei Oliver Fink halt gesagt wurde, dass man den nicht irgendwie so einfach immer mal hin und her schieben kann, weil der nicht im E-Mail-Verteiler von, ich glaube, vom Covid-Protokoll aus der ersten Mal, also irgendwie so ein Argument war das, da kam das ja vielleicht auch einfach nur ein bisschen mit mehr Planung, mit vorausschauender Planung irgendwie zu tun und so.
Ja, aber der Schuss von Kelvin Ofori, wo er mal wieder optimistisch draufhauen möchte, in der was war es, 94. Minute?
89. habe ich mir aufgeschrieben.
Oder 89. Ja. Der wird dann ja abgefälscht und fällt genau vor die Füße von Kownacki. Und
der genau das macht, was ein Torjäger machen muss.
Genau, so.
Eiskalt und nicht abschließen. Ja, das ist ja auch schön.
Tja, man kann ihm schon zugute halten, ne, dass er jetzt in seiner wenigen Einsatzzeit zweimal einen absolut wichtigen Siegtreffer halt geschossen hat. Lässt einen auch ein bisschen hoffen. Ich meine, bisher, wir können dann nochmal kurz Twitter aktualisieren, aber es scheint dann auch noch keinen nächsten Muskelfaserriss erlitten zu haben. Wenn man mit dem jetzt ein bisschen mehr planen kann, plus auf der linken Seite irgendwie ein paar mehr Leute zurückkommen, ja, lässt es ja irgendwie hoffen. Aber ja, man kann ja erstmal nochmal darauf hinweisen, wie unfassbar wichtig dieses Tor halt einfach ist, so, weil es einfach der Fortuna so viel Luft zum Atmen gibt. Aber trotzdem ist es ja irgendwie so, dass man sich so ein bisschen fragt, bisschen so wie bei den anderen Toren davor auch, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich passiert?
Ja, ja. Also weiß da möchte nicht. Ich ganz kurz nochmal zu Ofori sagen, der ist halt immerhin ein Aktivposten, der halt viel versucht und dann eben auch mal auf 17 Meter vors Tor zudribbelt und abschließt. Und ich finde nicht, dass es unfassbar viele solche Aktionen gab im ganzen Spiel und so. Und dann ist da auf jeden Fall vieles noch sehr unreif, vor allem im Defensiven, aber auch im Offensiven bei Ofori. Aber es ist halt einer, den, wie ich finde, den du reinwerfen kannst mit Licht und Schatten, aber eben auch Licht. Und es gibt halt auch viel Grauzone und Schatten bei Menschen, die du reinwerfen kannst. Und da gibt es immerhin Licht und Schatten. Und dann, ja, zieht er halt ab, so wie er abziehen kann, wird halt wunderbar abgefälscht. Also so ist das entstanden, schon ein bisschen durch Ofori wuselt sich halt irgendwie rein und
absolut.
Das ist schon auch ein Verdienst, auch wenn der Abschluss dann natürlich völlig verunglückt, ja. Zum Glück.
Nee, absolut. Also das ist, glaube ich, auch irgendwie immer noch eine Rolle, die er auch mit seiner jetzigen Spielweise, finde ich, halt immer in einem Kader hat, dass wenn du halt an der Statik eines Spiels grundlegend was verändern willst, wenn du vielleicht sogar irgendwie schon zurückliegst oder so, du kannst den immer reinwerfen und es wird immer irgendwas passieren.
Irgendwas passieren, genau. Richtig.
Darf ich da nochmal, dann wird er ja auch rausgenommen für Sobotka. Und angesichts der Tatsache, dass die Fortuna seit der 20. Minute ungefähr Viererkette gespielt hat, frage ich mich, ob Rösler in der Halbzeit nicht darüber nachgedacht hat, Sobotka auf die Linksverteidigerposition zu setzen, der das halt immer ordentlich gemacht hat. Dass man ihn jetzt nicht als in der Fünferkette links spielen lässt, das leuchtet mir halt ein, weil da fehlt ihm halt die Dynamik zu. Aber, und gerade weil ja die linke Seite das ganze Spiel über, die ganze zweite Halbzeit dann über halt ein ziemlich offenes Scheunentor war, hat mich das überrascht, dass man da nicht früher vielleicht auf den soliden Sobotka zurückgegriffen hat.
Stimmt, aber hätte man machen können. Und dann Lukas Kainz auswechseln, meinst du?
Ja.
Ja.
Wo wir jetzt gerade noch mal ein bisschen auf die Abwehr schauen, ich habe noch mal eine kurze Frage an euch, und zwar, wo wir jetzt nicht so drüber gesprochen haben, ist in der 86. Minute noch mal dieses Tackling von Clara im eigenen Strafraum. Mhm. Der dann ja irgendwie auch wirklich den, ich weiß gar nicht, wer der Darmstädter ist, aber der wirklich auch komplett blank eigentlich schon vor dem Tor steht. Clara bekommt dann da im allerletzten Moment noch irgendwie den Fuß dazwischen, aber wenn man ganz ehrlich ist, hätte sich die Fortuna über einen Elfmeter auch nicht wirklich beschweren können, oder? Also Clara, ich will jetzt ja ungern nochmal die Diskussion von letzter Woche gegen Bochum und jetzt eben angedeutet ja auch immer wieder aufmachen, aber Clara zieht ja wirklich deutlich am Trikot und anders als letzte Woche, wo er eigentlich nur eine Aktion um Bruchteil einer Sekunde verhindert wird und natürlich damit irgendwo auch ein Tor verhindert wird, da sorgt Clara mit dem Trikotziehen klar dafür, dass der Spieler seine Aktion gar nicht ausführen kann. So wie er das will. Ja. Und das ist in meinen Augen eigentlich ein klarerer Elfmeter als der gegen Bochum.
Ja, ein bisschen Wahrglück.
Also ich kann die Diskussion hier abkürzen. Ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben, deshalb kann es nichts gewesen sein.
Naja.
Ja, also ich sag mal, er hat halt dann, setzt ja dann neben dem Trikotziehen auch noch die Grätsche und trifft halt den Ball. Ne?
Ja, ja.
Also ich würde nicht sagen...
Aber er zieht schon erst am Trikot,
ja,
und dann grätscht er.
Ja, und das ist ein anderes Tempo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht als einen klareren Elfmeter, wo wir jetzt beim Namen Clara sind. Trotz allem glaube ich, wenn Fortuna nicht schon einen Elfmeter gegen sich bekommen hätte, wäre das vielleicht noch kniffliger geworden.
Aber da muss ich jetzt nochmal ganz kurz, um das vielleicht abschließend einfach zu abzuschließen, der Schiedsrichter hatte generell eine eher entspannte Linie, finde ich. Hat im Gegensatz zu vielen anderen Schiedsrichtern in dieser Saison hat relativ viel durchgehen lassen und sich mehr um Spielfluss gekümmert als um minutiöseste Regelauslegungen. Und vielleicht ist das dann in dem Geiste, dass er schon einen Elfmeter, der natürlich absolut offensichtlich und klar war, und dass er halt nicht alles abpfeifen wollte, in dem Geiste dann geschehen, dass dann auch der VAR nicht nochmal eingegriffen hat. Vielleicht war das ja ein...
Hat sich denn der...
Nee,
Hat sich denn der Typ da beschwert, der Darmstadt dann ja auch nicht so richtig, ne?
Ja, nicht so wirklich. Ja, also. Ja, aber egal, war auf jeden Fall eine Szene, die hätte auch anders ausgehen können, aber ich habe das Gefühl, das Schiri-Team an dem Tag war sowieso ein bisschen mehr dem Spielfluss verpflichtet. Als
ja, bei dem Namen des Schiedsrichters sind sämtliche Wortwitze mit Düsseldorf auch hiermit untersagt. Patrick Alt aus Illingen hat gepfiffen. Guter Mann, guter Name.
Guter Mann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es hat einfach nicht sollen sein an diesem Tag für Darmstadt. Und ja, so.
Und so gewinnt beim nächsten Mal dann. Ne? So ein bisschen in die Wange greifen. So, ja, komm, nächstes Mal, kriegt das schon hin.
Heute nicht mehr drin irgendwie. Also es.
Ja, auf jeden Fall gewinnt die Fortuna so mit ihren majestätischen 36% Ballbesitz irgendwie dieses Spiel. wie unglaublich wichtig das auch für die Arbeitsplatzsicherheit von Uwe Rösler war, sieht man ganz deutlich beim Abpfiff, als er ja dann doch mal kurz den ganzen Druck rauslässt und ja, mal kurz seiner Freude ja, seinen Lauf lässt vor, ich weiß nicht, ob das irgendwie dann direkt irgendwie noch ins Gesicht von Markus Anfang gewesen ist,
nee,
weil daher dieser Twist in der Pressekonferenz kam, nee, oder?
Nee, ich glaube, Markus Anfang ist ein Stinkstiefel.
Ja.
Also ich glaube, der ist einfach so.
Ja, der war dann halt angepisst und Rösler kann ja auch grummelig sein.
Ja.
So. Er hat dann halt so zurückgegrummelt. Schon ein bisschen witzig auch.
Ja, gut. Wollen wir dann mal ein bisschen vorausschauen?
Ja, es kommen ja jetzt enge Wochen. Also das neue System muss jetzt einstudiert sein, weil jetzt geht es immer nur noch um Regeneration, Vorbereitung auf den nächsten Gegner, kurzes Videostudium, Studium und weiter geht's. Ne? Also jetzt kann viel passieren und die zweite Liga, bevor wir dann auf den nächsten Gegner uns genauer einschießen oder uns genauer dort angucken, was da auf uns zukommt, ist ja jetzt auch nochmal extrem nah alles zusammengerückt. Also da kann das innerhalb von so einer englischen Woche wirklich in beide Richtungen ganz schnell gehen.
Ja,
und ich eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin relativ überrascht und doch recht froh, dass das in beide Richtungen gehen kann und man da so in der Mitte steht. Und nicht irgendwie sagt, ja, jetzt in der englischen Woche müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Pünktchen sammeln und ein bisschen weiter nach oben klettern. Das muss ich übrigens im Tippspiel, was ich euch allen nochmal ganz doll ans Herz legen möchte. Macht wirklich Spaß, kann man jetzt auch noch einsteigen. Mich kriegt er vielleicht jetzt auch noch. Ich bin da nicht so, ich habe glaube ich ein Salto Nullo letztes Wochenende gemacht.
Ich glaube, ich habe 2 Punkte geholt oder so. Also das war ein schwerer Spieltag zu tippen.
Ja, man kann ja mal Glückwünsche an Zoan Politikon, der das gewonnen hat und Simon F95
den Spieltag
gewonnen hat und Simon F95 also dominant an der Spitze.
Ja. Respekt. Nur gefolgt von dann kommt halt so die, ja stimmt, dahinter gibt es dann viel.
Also mich würde jetzt ja eigentlich vor allen Dingen interessieren, Platzen, wo ich stehe, aber vielleicht können wir ja dann noch vielleicht mal in der nächsten oder übernächsten Folge auch ein bisschen schauen, wie wir so abschneiden. Zum
Jahreswechsel so.
Ja. Genau, vielleicht zum Jahreswechsel da mal so ein kleines Fazit ziehen, aber auf jeden Fall da nicht die Lust verlieren, sondern schön dranbleiben an alle, die da bisher mitgemacht haben. Da ist noch lang nichts verloren. Also da sind noch viele Punkte zu vergeben.
Wir müssen noch entscheiden, wie wir die Oliver Fink Sonderfrage jetzt beantworten.
Also
das müssen wir jetzt nicht entscheiden.
Müssen wir auch jetzt nicht entscheiden.
Gut. Richtig.
Aber bevor jetzt die Spiele in enger Taktung auf die Fortuna warten, gibt es ja für den Verein erstmal noch eine ganz andere wichtige Veranstaltung. Am kommenden Samstag werden 5 Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt. Und da hat Jan sich mal ein bisschen drauf vorbereitet. Ne?
Du willst nur was vorher sagen?
Genau. Also es kommt jetzt am Samstag, den 12.12. um 11 Uhr zur Mitgliederversammlung der Fortuna. wie man es sich ja denken kann, wird die zu dieser Zeit digital stattfinden. Man hätte, glaube ich, auch die Möglichkeit gehabt, die irgendwie ins Frühjahr zu verschieben, aber hat sich dann letztendlich dafür zu entschieden, das jetzt unbedingt durchzuführen. Es wird also online stattfinden. Und ja, ich glaube, es gibt einfach drei zentrale Punkte, die an dem Tag auf der Agenda stehen. Und ja, das sind zum einen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, ja, und dann wahrscheinlich das Zentralste, die Wahlen für den Aufsichtsrat. Und ja, ich glaube, Jan, du hast da so den besten Überblick, weil ja, so richtig tiefgehend in der Materie sind wir da, glaube ich, alle irgendwie bisher nicht drin gewesen.
Ja, es ist schon irgendwie interessant, wenn man sich da mal einarbeitet, dann es lohnt sich. Es gibt auf jeden Fall, darauf kann ich am Anfang hinweisen, wenn ihr unsicher seid, wie das mit dem Digitalen ablaufen wird, wenn ihr wissen wollt, auf welche Plattform ihr da gehen müsst, was euch da erwartet, auch von dem Aufbau. Die Fortuna hat ein sehr anschauliches Erklärvideo hochgestellt, wo alle Schritte von Login bis zur Wahl, was man da beachten muss, erklärt werden. Also 5 von 9 Plätzen im Aufsichtsrat stehen zur Wahl und das sind auch eben die 5 Plätze, die überhaupt von den Mitgliedern gewählt werden. Von den 9 Mitgliedern des Aufsichtsrates wird einer vom Verein bestimmt, also vom Sportausschuss des Vereins, 3 vom Wahlausschuss bestellt. Dazu kommen wir auch gleich noch. Der Wahlausschuss nicht ganz unwichtig und die restlichen 5 werden eben von den Mitgliedern direkt gewählt. Wahlberechtigt ist, so wie ich das gesehen habe, jedes Mitglied der Fortuna, die schon über 12 Monate Mitglied im Verein ist. Und zur Wahl stellen, theoretisch, falls ihr das mal vorhabt, muss man auch Fortuna-Mitglied sein. Man muss 3 Unterstützer mitbringen, also 3 Fortuna-Mitglieder müssen einen unterstützen. Und dieser Vorschlag geht dann zum Wahlausschuss. Der Wahlausschuss wird dann ein Gespräch mit einem führen. Da wird dann abgeklopft, ob man alle Kriterien erfüllt, ob man eventuell Interessenskonflikte hat. Und vermutlich, wenn man das Hakenkreuz auf der Stirn gezeichnet hat, dann hat man auch schlechtere Karten und vermutlich hat man, hoffentlich hat man auch schlechtere Karten, weiter Mitglied dieses Vereins zu sein. Genau, nicht gewählt werden können übrigens Mitglieder, die Personen, die im Vorstand waren und nicht 2 Jahre gewartet haben und auch Mitglieder des Wahlausschusses können nicht vor 2 Jahren zum Aufsichtsrat gewählt werden. Die Fortuna hat für die Kandidaten Fragebögen, hat für die Kandidaten so Fragebögen entwickelt, die auf der Homepage abzurufen sind. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen. Das ist jetzt natürlich kein investigativer Hintergrundreport über diese Person, sondern ein paar Fragen werden gestellt. Und ich glaube aber trotzdem, dass es sich lohnt, da mal reinzugucken, wem man die Stimmen geben kann. Also jeder, der wählen darf, hat 5 Stimmen, die er eben für eine Person in den Aufsichtsrat geben kann. Und klar, es gibt so Fragen, die werden von allen fast ähnlich oder gleich beantwortet. Ja, ist man weiterhin für 50+1 und gegen eine Ausgliederung? Da sagen natürlich alle, ja sicher, wir sind für den e.V. und so weiter und so fort. Das ist sicherlich auch zu erwarten, weil jeder Mensch, der sich bei der Fortuna zum Aufsichtsrat wählen lassen will, genau weiß, dass mit einer anderen Antwort die Chancen deutlich geringer werden würden. Also ein gewisses Erwartungsmanagement muss man da mal unterstellen. Und ich glaube, wenn man sich die anderen Antworten so durchguckt, dann kann man schon ein bisschen herauslesen, ob die Person so den eigenen Vorstellungen von Vereinswesen, der Rolle, die die Wirtschaft spielen soll im Verein, ob das dem eigenen Vorstellungen entspricht. Klar, uns allen ist bewusst, dass Profifußball sehr viel Geld kostet und dass es irgendwo erwirtschaftet werden muss. Die Frage ist immer, wie weit lässt man aber sich von den eigenen Überzeugungen wegdrängen oder wie weit möchte man gehen, um dem entgegenzugehen? Und ich glaube, dass man da schon in den Antworten eigene Prioritäten feststellen lässt. Also schaut auf jeden Fall mal in die Fragebögen für die 13 Kandidaten rein.
Können wir auch verlinken am Ende nochmal.
Genau,
einfach, falls ihr das noch nicht.
Ja, das ist halt auch wirklich, wirklich, wie du schon sagst, extrem informativ. Also hat man, glaube ich, auch ganz gute Fragen gestellt. Das ist nicht zu lang. So, da kann man sich dann halt irgendwie auch wirklich mal relativ kompakt irgendwie informieren und hat trotzdem irgendwie einen ganz guten Überblick.
Also ich würde jetzt auch mal kurz, es gibt so ein paar Sachen, die fallen auf bei den Kandidaten. Wenn man sich überlegt, dass die Fortuna den Anspruch hat, auch die Stadt Düsseldorf und die Gesellschaft in Düsseldorf zu repräsentieren, was sie vielleicht in vielen Punkten nicht kann. Im Hinblick auf die Kandidaten muss man sagen, dass sie das ganz sicherlich nicht tut. Also es ist keine einzige Frau unter den Personen, die sich da aufstellen lassen für den Aufsichtsrat. Auch wenn man überlegt, wie vielfältig und divers die Stadt Düsseldorf ist, Menschen, deren Eltern aus dem Ausland nach Deutschland eingewandert sind, findet man auch eher weniger. Also mit amtsdeutsch Migrationshintergrund ist eben bei den wenigsten Kandidaten zu finden. Und auch das ist ein Punkt, den man hier erwähnen sollte. Düsseldorf stellt sich zwar als sehr reiche Stadt dar, aber Düsseldorf hat auch Menschen, die nicht so viel Geld haben. Wenn man sich das Sozialprofil der Aufsichtsratskandidaten anguckt, nicht bei allen, aber bei vielen kann man unterstellen, dass sie eben zu denen gehören, die ein bisschen mehr Geld im Monat zur Verfügung haben. Das ist jetzt nichts Dramatisches, das muss man den Menschen nicht negativ auslegen, aber man kann sich überlegen, was möchte man als Vereinsmitglied. Klar, dass man kann sagen, eine Expertise in der Wirtschaft und Führungserfahrung sind mir wichtig. Man kann aber auch sagen, dass vielleicht eine gewisse Sensibilität für andere Themen auch entscheidend sind. Dann sollte jeder selber wissen, wem er da seine Stimme geben kann. Wie gesagt, ihr könnt 5 Personen wählen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob ich für meinen kleinen Monolog hier etwas übersehen habe oder so, aber wichtig wäre noch, und das ist so der letzte Punkt, der mir heute aufgefallen ist, dieser Wahlausschuss, das sind 5 Mitglieder, die auch alle 3 Jahre von den Mitgliedern des Vereins gewählt werden. Und so wie ich das sehe, ist bei der nächsten Jahreshauptversammlung nächstes Jahr, ist dieser Wahlausschuss, steht ja zur Wahl. Und man kann dafür mal sensibilisieren, dass das wichtig ist, dieses Gremium, weil er, wie gesagt, 3 Mitglieder des Aufsichtsrats direkt bestellt. Also quasi indirekt werden diese Personen über die Wahlausschussmitglieder gewählt von den Mitgliedern. Und das ist heute auf der Seite der Fortuna zu lesen, der Wahlausschuss empfiehlt auch Kandidaten. Also von den 13 Personen, die sich da zur Wahl stellen, also von den 13 Männern, die sich da zur Wahl stellen, werden jetzt 6 empfohlen von diesem Wahlausschuss. Und da kann man zumindest mal überlegen, wie einflussreich diese Empfehlung ist, um dann im nächsten Schritt vielleicht zu überlegen, wie sinnvoll das ist, dass der Wahlausschuss
ja
diese Möglichkeit hat.
Entschuldigung, die werden ja nicht nur empfohlen, sondern das wird eben über die offiziellen Vereinskanäle auch dann so kundgetan, was die Empfehlungen des Wahlausschusses sind. Und selbst wenn das gang und gäbe ist und der übliche Weg und die Aufgabe eines Wahlausschusses, finde ich es auf jeden Fall doch zumindest diskutabel, dass das die Aufgabe eines solchen Wahlausschusses ist. Wenn du zum Beispiel in diesem Statement liest, ja, die 3, die sind halt eh total konstant und super, also lass die einfach nochmal mit reinnehmen. Und dann haben wir noch 3 andere, die machen auch gute Sachen. Finde ich auf jeden Fall, ist schwierig von so einer offiziellen Stelle, die es ja trotzdem ist, dann doch so eine Wahlempfehlung rauszugeben. Hat dein Geschmäckle oder nicht?
Ja, es ist halt irgendwie mit Sicherheit alles satzungskonform und,
ja.
und so weiter. Aber ich würde euch da auch komplett zustimmen, dass man das zumindest mal hinterfragen könnte, wie gut das alles ist. Weil das dann natürlich, wenn man sich dann anschaut, wer da empfohlen wird, da kommen dann halt keine großen Überraschungen bei raus. Und dass man dann natürlich vor allen Dingen die Leute empfiehlt, die da sowieso irgendwie schon diese Ämter bekleiden und ausführen, weiß ich nicht. Kann man halt, wie gesagt, wirklich nochmal irgendwie kritisch draufschauen.
Meine erste Reaktion war ja, also aus Prinzip würde ich jetzt keinen von den 6 wählen, weil einfach, Weil mich ist einfach so, es ist mir negativ aufgestoßen, weil es gibt ja diese Fragebögen, man kann sich informieren über diese Leute und ich finde diese Fragen nicht schlecht, ich finde das, was man aus diesen Informationen herauslesen will, wenn einen das interessiert, finde ich nicht schlecht und Leute, die man eh kennt, die eh schon drin sind, haben sowieso einen Vorteil. Und ich finde das, find das Gremium des Wahlausschusses gar nicht schlecht, also dass es das gibt, gerade diese Vorabfrage, wer sich zum Aufsichtsrat wählen lassen kann, finde ich nicht schlecht, dass man da eben, ich habe eben das sehr plakative Beispiel mit dem Hakenkreuz auf der Stirn genannt, aber das ist natürlich etwas, dass der Wahlausschuss verhindert, dass solche Leute sich dann da hinstellen und eine Plattform bekommen, auch wenn sie ja nicht gewählt werden, wäre das schwierig für den Verein, wenn das passieren würde. Aber diese Empfehlungen für die dann 13 Kandidaten, die der Wahlausschuss ja schon überprüft hat, ob die mit der Satzung des Vereins einhergehen, ob es da Interessenskonflikte auch ökonomischer Art gibt. Also okay, finde ich jetzt auch, ihr habt schon alles gesagt, irgendwie fragwürdig. Und ich finde, man sollte mal darauf aufmerksam machen, der Wahlausschuss wird nächstes Jahr gewählt und dann müssen wir sicherlich nochmal darauf hinweisen, wie wichtig dieses Gremium ist. Also die Aufsichtsratswahlen sind sehr wichtig, aber der Wahlausschuss nächstes Jahr ist eben mindestens genauso wichtig, um darauf zu gucken, wer da drin sitzt.
Ja, und also was ich dann halt, und das kommt jetzt in dieser Empfehlung des Wahlausschusses, deswegen fand ich es dann halt auch nochmal irgendwie ein bisschen verärgernder, muss ich sagen, so aus meiner persönlichen Sicht. Das, was Jan vorhin gesagt hat, dass man irgendwie gucken kann, was sind so eigentlich persönliche Sachen, dass ich mich ja als Fan immer frage, also was sind so, also natürlich gibt es wirtschaftliche Faktoren, die immer wichtig sind, aber für mich ist es ja auch irgendwie das Fansein und ich so, ich meine, das wird immer wieder angesprochen, Entfremdung vom Verein und Entfremdung vom Fußball, Profifußball etc. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass das abgebildet ist in den Menschen, die da jetzt vorgeschlagen werden und dass da wirklich jemand mit einer Agenda sich vortut, der irgendwie großartig an dem Fansein was tun möchte und so. Und da würde ich wirklich sagen, habe ich vor allem das Gefühl, dass es da auf der Liste der 13 doch noch andere Kandidaten gibt, die da ein bisschen mehr ansprechen, was mir so wichtig ist, was eben Diversität im Stadion angeht oder was eben auch die Zusammenarbeit zwischen Fans und Verein und die Einbeziehung der Fans in die, also zumindest der Fangruppierungen, in die Vereinsarbeit angeht und was das Stadionerlebnis ausmacht und sowas. Und da habe ich das Gefühl, gibt es wenige Kandidaten, die da aber ein bisschen mehr in die Richtung gehen und viele Kandidaten, die bestimmt sehr kompetent sind auf ihrem Gebiet. Da muss ich aber sagen, ich gehe halt vor allem auch sehr, sehr gerne ins Stadion und möchte auch weiter, dass mein Ticket bezahlbar bleibt und diese ganze Entwicklung, die Entfremdung vom Fußball, ich meine, wovon reden wir hier gerade? Wir sitzen halt jetzt einmal die Woche auf dem Sofa und gucken uns halt das Geisterspiel im Fernsehen an und haben halt meiner Meinung nach zum Glück dann danach noch diese Therapiesession zu viert. Um darüber zu sprechen. Aber wir
spielen halt auch nicht mehr in der ersten Liga, wo das alles noch so viel furchtbarer ist, ja. Wenn man sich da die Gegner anguckt und das Stadionerlebnis und so weiter, dass es theoretisch geben würde, wenn man ins Stadion können würde.
Also ja. Viel weiter weg von dem, was ich eigentlich am Fußball lebe, kann man kaum noch kommen, aber hoffen wir mal, dass es irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen anders wird. Und dann finde ich es halt wichtig, dass auch in unserem Verein Leute da sind, die vielleicht gegen solche Entwicklungen auch was zu sagen haben. Und es geht mir nicht darum, dass es nur organisierte Fans sein müssen, die da was mitzusprechen haben. Aber ich finde den Blick auf die Kurve und auf alle Kurven im Stadion, alle vier Kurven, also auch auf die Auswärtskurve meinetwegen, finde ich extrem wichtig. Und da finde ich es auch wichtig, wie sich Fortuna positioniert. Ich meine, es ist immerhin Fortuna Düsseldorf, auch wenn es momentan ein Zweitligaverein ist, trotzdem ein großer Club. Und da finde ich es sehr wichtig, wie sich Fortuna in Zukunft auch positioniert. Und deswegen war ich auch wirklich so ein bisschen, ja, fast wütend auf diese, über diese Empfehlung, die dann der Wahlausschuss da rausgehauen hat. Ich glaube, es gibt Alternativen in diesen 13 Kandidaten, die man sich wirklich mal zu Gemüte führen sollte und dann gegebenenfalls auch die Stimme für die, auch eine oder zwei Stimmen für diese Menschen entbehren sollte.
Ja, und ganz genau. Ich finde auch, dass man wirklich auch sagen kann, wir haben halt einfach in dem Verein noch das Recht, halt irgendwie mitzubestimmen. Es gibt genug, mehr genau. als genug Beispiele in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga, wo man halt sagen kann, da gibt es Vereine oder eben auch manchmal keine Vereine, wo eben dieses Recht nicht mehr besteht und wir möchten auf gar keinen Fall jemals an diesen Punkt kommen. Und ja, von daher nimmt unbedingt euer Recht mitzubestimmen wahr.
Ja, aber ich muss jetzt noch kurz mal einhaken. Das Argument, dass es Personen gibt, die man lieber finden würde, die jetzt bei dieser Empfehlung des Wahlausschusses nicht dabei sind, ist natürlich ein sehr subjektives. Ich finde auch, dass man sagen kann, ich würde meine 5 Stimmen jetzt einen von diesen, oder den 5 Leuten, die ich wähle, die sind alle auf der Liste des Wahlausschusses zu finden. Selbst das kann man dann trotzdem sagen, naja, ich brauche aber diesen Wahlausschuss, diese Empfehlung dafür nicht, sondern ich bin selber zu dem Schluss gekommen, dass das die 5 Personen sind, von denen ich glaube, dass die den Interessen der Fortuna hilfreich sind, dass die einen guten Job im Aufsichtsrat machen werden. Und das meinte ich ja damit. Es ist eine systemische Frage, ob man diese Empfehlung braucht. Ich habe da meine Zweifel dran. Und wie gesagt, jeder, es gibt diese Fragebögen, hat jeder, jedes Mitglied die Möglichkeit, eben die eigenen Präferenzen zu überprüfen und dann der Personen und den Personen, die man am kompetentesten hält, die man, von denen man glaubt, dass sie dem Verein oder dass sie den Posten des Aufsichtsrats am besten ausfüllen können, dass man denen die Stimme gibt. Und das, wie gesagt, dazu, so, wir wollen ja hier auch keinen Wahlkampf für eine bestimmte Person oder bestimmte Personen machen, sondern einfach sagen, dazu aufrufen, schaut euch diese Fragebögen an, das ist hilfreich und dann wählt den und die Personen, die ihr für am besten haltet. So.
Genau, und wir wünschen uns einfach einen sehr ausgewogenen Aufsichtsrat, in dem die unterschiedlichsten Interessen auch zur Geltung kommen. Und das sehen wir in den Wahlempfehlungen nicht.
Und ja, weiß ich halt nicht. Also ich will mich jetzt auch nicht gegen diese 6 Leute da aussprechen. Für mich ist das ein systemisches Problem, kein an diesen 6 Personen angelehntes. Es ist für mich kein gutes Argument zu sagen, ja, das, was ich mir von diesem Verein wünsche, sehe ich bei diesen 6 Leuten nicht. Hätte ja auch so sein können, dass es genau die 6 Kandidaten sind, die ich geil finde. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich diese Empfehlung nicht gut finde.
Ja, ja, es ist ein strukturelles Problem auf jeden Fall. Aber trotzdem können, oder ich zumindest habe ja jetzt subjektiv für mich gesprochen, was ich mir wünsche. Da kann ja auch jeder mitmachen, was er oder sie möchte. Das stimmt aber natürlich, das eine ist ein strukturelles Problem und das andere, es waren jetzt vielleicht persönliche, subjektive Wünsche für den Verein.
So. Und man kann auch sagen, es ist vermutlich einfacher als sonst an dieser Wahl teilzunehmen, weil sie digital ist. Was nicht heißt, dass jeder daran teilnehmen kann. Man muss gewisse Zugänge zu digitalen Plattformen haben. Aber vielleicht ist das ja ein Anreiz, mitzumachen, sich das anzuhören und dann abzustimmen. So.
Ja, was Besseres habt ihr wahrscheinlich an einem Samstag eh nicht zu tun.
Denn die Fortuna spielt ja erst
Am Sonntag. Genau. Da kann man 2x Fortuna gucken und Bier trinken tagsüber.
Ich in Bayern darf ab Samstag sowieso nichts mehr machen.
Also, ja. Geht es da jetzt auch noch um die Rettung des Weihnachtsfestes oder ist das schon
ad acta gelegt? Immer. Das Abendlandes, also, würde ich sagen.
Söder, also ich hab nur eine Schlagzeile gesehen und ich entschuldige mich, wenn das falsch zitiert ist. Aber Söder hat, im Silvester ist ja in Bayern aktuell eine Diskussion, wie viel man dann da machen soll. Und Söder hat wohl gesagt, Silvester ist kein besinnliches Fest, deshalb nicht besonders schützenswert, während Weihnachten für alle Menschen, die in Bayern leben, zweifelt ohne ein sehr, sehr besinnliches Fest. um nochmal Diversität und Wahrnehmung und Perspektive hier reinzubringen. Aber ich glaube, wir laufen gerade völlig...
Du bist einfach in einem völlig anderen Kulturkreis unterwegs.
Ja, und ja,
dann hier mal gucken, noch mal, was er dann zum Zuckerfest sagt. Der gute
Söder. Und dann jetzt hier mal nochmal rasch abzubiegen, bevor es ausufert.
Wollen wir nochmal über Fußball sprechen?
Will ich dann nochmal mit einem kleinen Irrtum aufräumen, der hier gerade eben schon ausgesprochen wurde. Man kann nämlich sehr wohl auch parallel zur Mitgliederversammlung Fußball gucken, nämlich die zweite spielt, aber das genau parallel, aber das nur am Rande.
Wird das denn wieder übertragen?
Das wird, glaube ich, wieder irgendwo von so einer KI-Kamera irgendwo übertragen auf gewissen Plattformen. Ja, aber wir wollen dann unseren Blick trotzdem mal auf den Sonntag und das um 13.30 Uhr stattfindende Spiel gegen den KSC richten. Ja, die werden trainiert, die Karlsruher, von Christian Eichner, auch ein ehemaliger Spieler. Und die Vorzeichen sind schon sehr unterschiedlich, wenn man mal ein bisschen genauer drauf schaut. Die Fortuna hat bisher in 5 Auswärtsspielen 1 Punkt geholt diese Saison. Nicht so gut, würde ich sagen. Und ja, die Karlsruher kommen dafür mit dem Rückenwind von 4 gewonnenen Spielen in Folge in dieses Duell und haben sich damit jetzt mittlerweile oben in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen festgesetzt. Und das, obwohl man eigentlich relativ schwach gestartet ist. Ja, es gab auch durchaus einige Kritik im Verein, nachdem man halt in der letzten Saison als Aufsteiger den Abstieg nur sehr knapp vermieden hat und das eigentlich vor allem dank des Stürmers Philipp Hofmann, der ist ein bisschen der Schlüsselspieler letztes Jahr, 17 Tore, 6 Vorlagen, jetzt auch schon wieder 5 Tore und 3 Vorlagen, also auch wieder mal so dieser Typ Wandstürmer, den irgendwie jeder Zweitligist zu haben scheint, der auch, und ich habe irgendwie das Gefühl, das erzähle ich hier mittlerweile auch fast jede Woche, bei einigen Erstligisten irgendwie im Gespräch war im Sommer, dann aber nicht finanzierbar war aufgrund des Covid-Transfermarktes und so weiter und so fort, habe ich alles schon 1000 Mal erzählt hier.
So wie bei Rufen Hennings und Kenan Karaman.
Ja, dann, wie gesagt, es gab einen sehr, sehr schwachen Start in die Saison, worauf dann der Trainer ein bisschen was probiert hat, aber mittlerweile jetzt seine Stammformation zu also mittlerweile gefunden zu haben scheint. Und das System ist, wie letzte Woche bei den Darmstädtern, das präferierte ein 4-1-4-1-System, das vor allen Dingen auf gute defensive Organisation setzt. Dann darauf ausgelegt ist, zu kontern und darauf baut, dass man die eigene Stärke bei Standards ausspielt. Da ist der KSC wirklich extrem gefährlich.
Auch bei Elfmetern.
Auch bei Elfmetern ist zu befürchten. Das ist so toll. Ja, aber das gilt ja im Grunde genommen für jeden Gegner am Spieltag der Fortuna. Was man sagen kann, das Einzige, was dem KSC nicht so liegt, ist, das Spiel zu machen. Von daher müsste die Fortuna da vielleicht ein bisschen schauen, dass man es schafft, den KSC in diese Rolle zu drängen.
Also das Spiel machen kann die Fortuna auch nicht, aber sie will es vielleicht und das könnte das Problem sein.
Das könnte in der Tat das Problem sein. Aber gut, das werden wir dann sehen, inwiefern man das versuchen wird oder nicht.
Oder man gibt halt wieder direkt den Gegner den Ball, um das Spiel zu machen und dann überrennen die dich halt mit einem Konter und du kassierst halt das Gegentor sofort.
Ja, es wäre dringend zu vermeiden, wie in den letzten Wochen halt direkt in den ersten 5 bis 10 Minuten 1-210%ige Torchancen zuzulassen. Ja. Aber gut, wir werden mal sehen, wie das gelöst wird. Die Mannschaft, auf die Christian Eichner setzen wird, da dürfen relativ wenig Überraschungen entstehen. Die hat sich jetzt kaum verändert, gerade jetzt in den letzten 4 Spielen, die ja alle gewonnen wurden. Im Tor sollte...
Grundformation
ist 4-1-4-1. Genau. Im Tor sollte Marius Gersbeck beginnen, ist der Stammtorhüter. Auch ansonsten ist mir aufgefallen, dass mir relativ wenige Spieler was gesagt haben in dem Kader. Rechtsverteidiger Marco Thiel. In der Innenverteidigung ist mir dann natürlich aufgefallen, dass mittlerweile Robin Bormuth seinen Stammplatz verloren hat, den er trotz guter Leistungen verloren hat. Den hat er mittlerweile verloren und seit zwei Spielen beginnen da der Österreicher Christoph Kobalt und Daniel Gordon. Daniel Gordon sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Seit mittlerweile über 15 Jahren in zweiter und dritter Liga aktiv, also absoluter Routinier. Wird einem nochmal klar, wenn ich euch sage, dass er halt, wie gesagt, schon vor 15 Jahren mit Rot-Weiß Oberhausen zweite Liga gespielt hat. Und gerade auf den ist besonders zu achten bei Standardsituationen. Der ist fast 2 Meter groß, ist da extrem gefährlich. Hat da jetzt auch schon einige Tore diese Saison erzielt. Linksverteidiger, auch da werden vielleicht noch einige aufhorchen. Philipp Heise hat durchaus Fortuna-Vergangenheit in der zweiten und ist dann jetzt ein bisschen rumgekommen, aber ja, mittlerweile, ich glaube, aus der englischen zweiten Liga an den KSC ausgeliehen. Der einzige Sechser ist Lukas Fröde, so ein bisschen der für die Stabilität. Und vor allem sind dann 2 Achter beziehungsweise 10er im zentralen Mittelfeld zu Hause. Das ist zum einen der Kapitän Jerome Gondorf. Er hat auch schon ein bisschen Erstliga-Erfahrung gehabt bei Darmstadt, bei Freiburg und bei Bremen. Unter anderem hat sich da auch nicht so richtig irgendwie langfristig durchsetzen können und ist jetzt beim KSC absoluter Leistungsträger. Und das gilt auch für Markus Wanicek, so ein bisschen der Offensivere noch von den beiden, eher so der Typ 10er. Und an deren Seiten gibt es dann 2 Außenstürmer, die auch immer wieder nach vorne stoßen. Das ist einmal auf rechts der Koreaner Kyung Rok Choi und auf links, das ist so ein bisschen die einzige Position, wo nicht so ganz klar ist, wer da starten wird. Da gibt es einen Konkurrenzkampf. Da hat jetzt bisher eigentlich immer Marc Lorenz gespielt von Anfang an. Und der Ersatz ist da Philipp Kota. Der hat allerdings jetzt im letzten Spiel, dass die Karlsruher am Ende noch relativ glücklich gegen Osnabrück mit 2-1 gewonnen haben, ist der reingekommen als Joker und hat dann noch ein Tor vorbereitet und eins selber gemacht. Deswegen könnte es natürlich sein, dass der Trainer ihm jetzt mal den Vorzug gibt. Ja, und dann gibt es eben in der Spitze Philipp Hofmann, ein Spieler, der bestimmt das Format für die Bundesliga hätte, sich auf jeden Fall dafür genügend angeboten hat und einfach auch wieder so genau das, was ich halt hier jede Woche erzähle, Riesenbrecher, kann vorne die Bälle runterholen, verteilen, Steilklatsch-Kombination, kann man mit dem super spielen, guter Abschluss, Kopfball stark. Da wird auf jeden Fall einiges auf die Fortuna zukommen. Was ist so euer Gedanke? Eigentlich deutet ja gerade alles darauf hin, dass Rösler wieder versuchen wird, eben auf dieses System, was jetzt dann in den 70 Minuten nach der Umstellung gegen Darmstadt gegriffen hat, dass er wieder dazu zurückkehrt, also dann wieder auf so eine, dass er wieder auf seinen 4-4-2 umstellen wird. Oder was denkst du da, Jan?
Vielleicht ist er auch bockig und sagt sich, jetzt habe ich halt die Linksverteidiger, wenn Kutrist und Hartherz zur Verfügung stehen, Danso, weiß man nicht, wie lange
genau, der ausfällt. Das wollte ich jetzt fragen, nicht. Wisst ihr was von Danso?
Ich habe es nicht mehr gelesen, aber wenn Danso fit ist, keine Ahnung, also wir haben ihm ja auch gesagt, dass er nach Bochum wieder auf das sichere System zurückfallen wird und quasi erstmal Safety First und immer die Punkte nach Hause bringen, was er ja vorher gemacht hat. Ich habe ein bisschen den Eindruck, und das ist jetzt harte Küchenpsychologie, dass er schon so ein bisschen angefuchst ist und dass er schon zeigen will, eben weil alle das ihm so ein bisschen absprechen, dass er diese Mannschaft nicht entwickeln kann und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder mit Fünferkette spielt und dass der sagt, ja komm, wir versuchen das jetzt nochmal, wir wollen den Ball haben oder sind ein bisschen mutiger. und versuchen das nochmal, was jetzt gegen Bochum nicht klappen konnte, weil man nach 3 Minuten schon hinten lag und einer weniger war und auch gegen Darmstadt seine Probleme hatte. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er bockig ist.
Die Frage ist aber, wen würde er dann in der Dreier- bzw. Fünferkette auf links wirklich stellen? Ja,
Kutris oder Hartherz?
Hartherz steigt gerade ins Mannschaftstraining wieder ein und Kutris hat jetzt das erste Mal seit 10 Monaten wieder auf dem Platz gestanden. Die sind noch nicht so weit.
Petersson
kommt zurück, stimmt. Moment, richtig. Der kommt zurück. Dann, glaube ich, macht er das.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob es die beste Variante ist, weil, also hinter dem VfL Bochum, gegen den wir ja 5 Dinger bekommen haben, ist Karlsruhe das Team, was am zweitmeisten flankt. Und wenn man dann die Flanke am Ende wieder offen hat, kommt noch hinzu, dass die am zweitmeisten Kopfballduelle gewinnen, der KSC. Ich hoffe eigentlich, dass er mit Viererkette beginnt und habe sonst nicht so ein gutes Gefühl für Sonntag.
Ja, stimme ich dir komplett zu, Tim. Also ich würde auch hoffen, dass man mit der Viererkette beginnt, einfach weil das bisher das Einzige gewesen ist, was diese Saison funktioniert hat, dass man halt versucht, irgendwie auf Augenhöhe mit dem Gegner zu agieren. Und das hat einfach mit der Viererkette jetzt mehrmals funktioniert. Ich habe wirklich komplett das Vertrauen verloren. Aber das habe ich ja auch schon gesagt. Wenn man jetzt halt noch mal was versucht, irgendwie, was man schon 1000 Mal versucht hat und das wieder schief geht, also nee, also das Einzige, was jetzt irgendwie noch hilft, ist, glaube ich, irgendwie zu versuchen, bis Weihnachten zu kommen. Ja gut, wir hatten das auch schon, dass dann auch selbst diese Pause irgendwie eigentlich nicht mehr ausreicht, um irgendwas Neues zu studieren oder vielleicht um doch dann irgendwie sogar noch einen anderen Trainer irgendwie zu holen, weil, ey, ganz ehrlich, da haben wir jetzt gar nicht so sehr drüber geredet, aber dieses Darmstadt-Spiel war wirklich ein schlechtes Spiel. So. Ja. Man hätte das eigentlich verlieren müssen. Das war eigentlich fast nochmal ein Rückschritt, wenn man jetzt dieses Bochum-Spiel mit dem Platzverweis ausklammert. Also für das, was man bei der Fortuna zur Verfügung hat an Spielern, so da wird einfach überhaupt nichts draus gemacht. So. Und man muss jetzt unbedingt, oder hat das hoffentlich schon längst gemacht, dass man halt einfach schaut, wer kann. Also, dass man einfach auf Leute zugeht und fragt, hey, was wäre euer Plan mit der Fortuna, wenn ihr jetzt diesen Job übernehmt? Also, es gibt Leute und es gibt auch vernünftige Trainer, die vielleicht jetzt auch kurzfristig was machen könnten. Es gäbe bestimmt auch die, die halt eher noch viel mehr über so eine Art Konzept kommen. Da ist halt wirklich dann die Frage, wie viel Sinn das macht, so jemanden zu holen, wenn es einfach nie Zeit zu einer Vorbereitung irgendwie gibt. Aber auch sonst, dass man da halt irgendwie andere Impulse reinbekommt, weil eigentlich war dieses Spiel gegen Darmstadt jetzt noch ein weiterer Schritt zurück. So, da ist eigentlich wenig, was man irgendwie daraus an Positiven mitnehmen kann, was man nicht irgendwie vorher schon gewusst hat und eigentlich nur noch viel mehr negative Dinge, die sich bestätigt haben. Und
ja, tatsächlich haben wir das echt versäumt, eben gerade nochmal anzusprechen, aber wenn man so einen Ausblick jetzt macht, ist es ja gar nicht schlecht. Du hast nämlich einen Punkt. Also das habe ich mir nämlich nach dem Spiel auch gedacht. Ist das so die Art Sieg, die einem am Ende teuer zu stehen kommen wird, weil man eben dann vielleicht den Schritt nicht gemacht hat, der sinnvoller gewesen wäre im Hinblick auf den Trainer? Weil es ist klar, dass natürlich die Fortuna, es ist eigentlich nicht so klar, wie es hätte sein sollen, wenn man halt wirklich sehr kritisch drauf guckt. Aber ich glaube, nach dem Sieg hat wirklich niemand erwartet, dass Uwe Rösler nicht mehr Trainer sein würde. Es gibt aber, wie du vollkommen richtig anmerkst, nach wie vor die gleichen Probleme, nach wie vor die gleichen Dinge, die man kritisch sehen kann im Hinblick auf den Trainer. Und ja, das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, weil der Terminkalender so durchgetaktet ist. Und das hatten wir ja, Moritz, das letzte Woche sehr gut zusammengefasst, warum der Trainerwechsel jetzt bis Weihnachten eher unwahrscheinlich ist. Und der hätte jetzt kommen müssen, wenn man das sinnvoll hätte machen wollen. Macht man nicht. So.
Ja, genau. Und deswegen ist irgendwie auch so ein bisschen meine ganz, ganz große Hoffnung, dass Rösler halt einfach nicht so bockig ist, sondern dass er sich jetzt einfach halt irgendwie auf diese Viererkette besinnt, die immer dafür sorgt, dass man halt zumindest in den Spielen ist, in den Spielen bleibt, dann hat man immer die Chance zu punkten, dass man damit jetzt halt irgendwie diese fünf Spiele, die jetzt noch kommen, vier in der Liga, eins im DFB-Pokal, dass man da jetzt halt irgendwie bis Weihnachten halt irgendwie diese kurze Phase jetzt irgendwie grindet, dass man damit irgendwie hinkommt.
Drei in der Liga, eins im
Pokal. Ja. Echt?
Ja, vier Spiele
okay.
noch dieses Jahr.
Ah, okay. Oh, da habe ich mich anscheinend falsch informiert. Na gut, also dass man halt irgendwie diese vier Spiele irgendwie jetzt noch bis Weihnachten rüber grindet, dass man da irgendwie noch ein bisschen punktet, dass man dann hoffentlich in einer ungefähr ähnlichen Situation steckt, tabellarisch, wie man es gerade tut, 3 Punkte nach oben, 3 Punkte nach unten, dass man quasi in der Tabelle noch handlungsfähig ist und ja, dass man dann, ja, wir haben das ja auch schon angesprochen, auch dann sind halt nur 10 Tage Pause, wo halt Weihnachten, Silvester und so weiter drinstecken. Auch da ist ja eigentlich keine richtige Pause, aber trotzdem kann man da jetzt schon auf Leute zugehen und kann sagen, hey, wir überlegen hier was zu machen. Man könnte auch jetzt einfach schon, gerade weil es eben auch diese riesige Winterpause nicht gibt, man könnte jetzt einfach, und das würde ich mir auch wünschen, vielleicht schon mal auf dem Transfermarkt irgendwie schauen. Also tut man ja hoffentlich, aber das jetzt auch jetzt einfach schon jemanden festmachen, dass man halt diesen zentralen Mittelfeldspieler und vielleicht auch diesen schnellen Flügelspieler, den man braucht, wo ich nicht weiß, ob man die holen will. Wobei Alofs hat ja schon gesagt, dass man im zentralen Mittelfeld noch was Mittelfeld machen will.
Holt man auf jeden Fall jemanden.
Ja. Aber dass der halt am 1.1. halt da ist. Ja. So. Also es gibt, ich habe jetzt nicht genau drauf geschaut, aber es gibt zig Spiele im Januar. Das sind echt eine Menge Spiele. Wenn man das herschenkt, wenn man halt erst dann Ende Januar jemanden holt. Ich will, dass dieser Spieler am 1.1. auf dem Trainingsplatz steht. So unbedingt. So, das ist wirklich wichtig. Da haben wir wirklich Glück, dass es halt nur 13 oder 14 Spiele irgendwie in der Hinrunde gibt.
Es sind sechs Spiele im Januar.
Das ist genau das, was ich meine. So, die will ich nicht auch noch verschenken. Wir haben jetzt halt schon die ganze Hinrunde irgendwie mehr oder weniger verschenkt. So, bitte das nicht auch noch verschenken. Das ist wirklich mein Appell. So, und ich hätte wirklich gerne, das wäre wirklich mein Wunsch, dass da halt dieser Spieler schon da ist, am besten auch noch ein schneller Flügelspieler dazu, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ja, am allerliebsten natürlich auch noch der Messias-Konzepttrainer, der Fortuna im Handumdrehen ein funktionierendes Offensivkonzept verpasst und das Defensivkonzept klappt ja sowieso.
Vielleicht ist ja da in Köln dann mittlerweile der Gisdol frei geworden.
Gisdol wäre auf jeden Fall genau der Trainer, der perfekt wäre für ein halbes Jahr.
Ja, aber das hatten wir doch auch schon. Nein, wir haben ja schon festgestellt, dass Rösler, das hatte Jan so schön gesagt, dass Rösler schon den Gisdol-Effekt quasi schon selber eingebaut hat, um dann quasi sich alternativlos zu machen.
Das ist ein Fuchs. Aber auf jeden Fall finde ich, so in der Weihnachtszeit ist das eine ganz schöne Wunschliste, die du da gerade noch mal runtergerattert hast. Wir gucken und halten Augen und Ohren offen nach Gerüchten. Auch sowas ist natürlich, sobald es sich verstetigt, immer auf unseren Schirm. Und vielleicht gibt es ja nächste Woche schon brandheiße News. Und dann schauen wir mal, ob es eine Vierer- und eine Fünferkette geworden ist und was in Karlsruhe mitgenommen werden konnte.
Tatsächlich, darf ich noch einen Satz zu dem Spiel sagen. Die Probleme mit den Flanken und Bochum und den Flanken und Karlsruhe scheinen mir ja aber zwei verschiedene zu sein, weil Bochum fieserweise flach flankt und scharf die Spieler anspielt und Karlsruhe hohe Dinger schlägt. Und wenn ich mich da an das Sandhausen-Spiel zurückerinnere, wenn dann so fit ist und so weiter, ganz aussichtslos ist es, glaube ich, nicht, das Spiel in Karlsruhe, auch wenn sie auf Konter aus sind und die Fortuna jetzt vielleicht nicht der ballsicherste Verein ist. Ich habe das Spiel auch nicht verloren gegeben, aber wir werden sehen nächsten Sonntag.
Ja, alles klar. Ja, worauf wir jetzt nicht mehr kommen werden, sowohl weil die Zeit so kurz war, seit der Veröffentlichung, aber auch weil jetzt die Folge eh schon ziemlich lang ist, ist die neue Verteilung der TV-Gelder. Da werden wir vielleicht dann irgendwie nächste Woche drauf schauen, aber auch da können wir es nicht versprechen, weil wir da auch da relativ wenig Zeit haben werden. Es ist ja dann englische Woche, da müssen wir erstmal gucken, wie das klappt, aber wir werden auf jeden Fall nach dem Karlsruhe-Spiel aufnehmen.
Ja,
genau. Bis dahin. Dann vertagen wir uns bis dahin.
Bleibt gesund.
Macht's gut, meine Lieben.
Macht's gut.
Ciao. Ciao.